Messen und Events sind tot, lang leben die Messen und Events. Man hat es ja immer mal so gesagt während der Corona-Zeit, das ist ja jetzt auch schon 6 Jahre her. Aber wie geht das eigentlich jetzt gerade genau? Was muss man tun, um da sichtbar zu sein? Wir reden jetzt mal drüber hier im Podcast.
Kevin allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media.
Die allererste Folge im neuen Jahr und schon könnte man sagen, ich werde erschlagen und zwar wrestlingmäßig, denn Messe trifft Wrestling, so mehr oder weniger. Nur mal so ganz kurz off-topic, denn die gute Dame, die ich jetzt im Podcast habe, hat nämlich dafür auch schon so ein paar Veranstaltungen gemacht. Nur mal so eine kleine Spitze hätte ich da dann gerne schon gewusst im kleinen Werdegang, der jetzt gleich kommt. Ich begrüße Michaela Susanne Pollock vom BVIK. Michaela, grüß dich. Es freut mich außerordentlich, dass wir endlich es geschafft haben, dass du zu mir in den Podcast kommst, gerade jetzt im neuen Jahr. Grüß dich, frohes Neues und stell dich gern kurz vor.
Hallo Kevin, auch frohes Neues. Ist ja unglaublich, dass wir beides echt endlich geschafft haben. Ist ja wie die zwei Prinzessinnen, die nie zusammenkommen. Und in dem Fall der Prinz und die Prinzessin, die nie zusammenkommen. Ja, also mein Name Michaela Susanne Pollock. Ich bin tatsächlich jetzt schon seit 1991, da sind viele von euch noch gar nicht auf der Welt gewesen, im Eventgeschäft tätig. Habe meine Liebe dazu während dem Studium entdeckt und habe tatsächlich auch für eine Zeitung gearbeitet und durfte dort immer über Konzerte schreiben. Damit wollte ich dann unbedingt zur größten Konzertagentur der Welt und habe es tatsächlich geschafft, zu Mama Konzerts und rauszukommen und habe eben neben so Welttourneen wie mit Michael Jackson oder auch mit Tina Turner eben auch die Superstars der WWE, damals noch WWF, betreuen dürfen, eben die Wrestler, und durfte mit denen auch quer durch die Lande ziehen, international unterwegs sein, bei WrestleMania mehrfach dabei sein, auch vielen Promis. Und ja, danach habe ich mir irgendwie gedacht, so, jetzt hast du wirklich so viel erreicht, was machst du denn? Ein bisschen back to the roots, weil ich habe tatsächlich Marketing studiert an der Uni in Augsburg, wollte ich wieder gern ein bisschen mehr Marketing machen und bin eben seit jetzt über 10 Jahren beim BVIK, Bundesverband Industriekommunikation, im wunderschönen Augsburg für die Bereiche Event und Social Media zuständig und versuche eben etwas Rock'n'Roll und ab und zu auch Wrestling ins B2B-Marketing zu bringen.
Das ist unfassbar. Also ich kenne ja deinen Werdegang so ein bisschen, ne? Wir haben uns ja oft schon darüber unterhalten, aber guck mal, die Welttournee Michael Jackson, das heißt, du hast ihn ja auch getroffen, würde ich mal so fast behaupten.
Ja, so viel man halt ihn treffen kann, also das ist ja dann auch nicht sehr zumindest ausführlich, sondern das ist eher wirklich eher so das I love you all oder hi and bye, aber ja, wir haben ihn tatsächlich live und in Farbe gesehen. Wir durften damals in München auch den Start der Welttournee tatsächlich betreuen, was zum, wie ich glaube, einzigen Mal war eines amerikanischen Superstars, dass das so war, im Olympiastadion, 3 Abende hintereinander. Eine tatsächlich damals schon hybride Pressekonferenz mit Zuschaltungen aus Tokio, New York, Sydney, glaube ich, alles Mögliche. Das hatte ich nur alles ein bisschen verdrängt. Tatsächlich auch diese Worte, hybrid, bis, wie du eben meintest, vor 6 Jahren Corona kam und plötzlich diese ganzen Worte auch im Event-Business wieder sehr, sehr wichtig wurden und auch tatsächlich gekommen sind, um zu bleiben. Natürlich etwas abgeschwächter auf digitaler Ebene, aber weiterhin ist es so, dass eine Verlängerung von Veranstaltungen sowohl im Pre- als auch im Postbereich auf digitaler Ebene eben sehr, sehr wichtig ist. Der Hybridfaktor, also der wirkliche Hybridfaktor, ist etwas zurückgegangen. Aber wie gesagt, da war ich doch sehr, sehr glücklich, dass ich eben durch diese Möglichkeit, die mir damals die Mama Konzert und Rau ermöglicht haben, eben dieses Wissen irgendwo tief schlummernd in mir hatte und dass ich dann etwas abgestaubt habe und wieder aus der Schublade gezogen habe.
Also von Michael Jackson über Tina Turner zu Kevin Gründling. Ich würde sagen, es geht steil bergauf.
Ja, ich überlege mir, was ich dann als nächstes mache.
Gott, oh Gott. Wir steigen mal ins Thema Messen und Events. Nur mal, du hast gesagt, du bist seit 91 im Event-Business. Da war ich, kommt drauf an wann, so zwischen 1 und 2. Also ich war zumindest schon da. So,
November 91 habe ich bei Mama Konzerts und Trauer
Okay,
angefangen.
da war ich fast zwei. Meine Frau war noch nicht geboren. So geht es natürlich auch. Wie hat sich das denn so jetzt in den Jahren, nur jetzt mal von meinem Blickwinkel, habe jetzt nicht mit zwei, ich bin ja nicht rausgeschlüpft und bin auf die Buchmesse gedackelt, sondern das ging ja bei mir so in den 2000ern los. Mein Vater und ich, wir sind immer mal auf die Messen gegangen, sowohl auf kleine Messen als auch auf große Messen, als auch auf ein paar Events. Halt natürlich viel consumerlastig, ne? Da hatte ich noch gar kein Empfinden über B2B. Aber das, was du immer gesehen hast, da gab es damals in Darmstadt, gab es so eine kleine Messe, die hieß Hessenschau. Das war so eine kleine Gewerbemesse mit ein bisschen was. Da hattest du hier was, hattest du da was. Du hattest mal was Größeres. Wir waren auf der CeBIT, ich war auf der Hannover Messe und so weiter. Hat sich das in deinen Augen so mit den Jahren jetzt auch, nehmen wir mal Corona aus, ein bisschen gewandelt weg von diesem reinen, ich muss den Leuten was geben, ich push den ganzen Dreck auf den Markt, scheißegal, Hauptsache ich werde gesehen, hin zu, ich bringe die Leute zu mir an den Stand. Ich muss jetzt gucken, dass ich eine Experience biete. Ich muss jetzt gucken, dass ich gesehen werde und muss da ein bisschen den Leuten ein Erlebnis geben.
Ja, das hat sich sowohl also tatsächlich in dem Bereich, wo ich tätig war, im Konzertbereich, als natürlich auch im B2B-Bereich sehr verändert. Weil früher war es im Konzertbereich so, du nahmst eine leere Halle, hast eine Bühne reingestellt, die Tür aufgesperrt und die Leute sind reingeströmt. In der Zwischenzeit wollen die Leute überall Erlebnis haben, Experience haben, sie wollen gesehen werden, sie wollen in den Dialog kommen. Also so die Zeiten dieser One-Way-Beschallung sind vorbei. Und das ist auch, das merken wir sehr, sehr stark tatsächlich bei den Industriemessen, auf die wir mit dem BVIK tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal, mindestens achtmal werden wir auf Industriemessen zu Gast sein. Ich habe schon gehört, wir sehen uns vielleicht auf der Light & Building in Frankfurt. Da ist es wirklich so, dass die Messestände auch Begegnungsstätten geworden sind. Also es wird alles verlängert. Die Marke spielt ist ein größerer Faktor, als es jetzt die Produkte sind. Das heißt, es stehen Produkte da, die dieses Markenerlebnis darstellen und auch die Leute am Stand sind anders. Es wird sehr auf eigenes Personal gesetzt, das dann wirklich auch die Marke kennt, die Besucher kennt, die diese Markenwelt, die eben an diesem Stand erlebbar gemacht wird und eben auch schon im Vorfeld auf diesen Stand, es fährt da oft so eine Art Countdown. Es werden so Pieces veröffentlicht, sodass die Leute sagen, ach, ich muss an den Stand kommen. Wir waren zum Beispiel letztes Jahr auf der Hannover Messe bei der Firma Festo zu Gast. Da gab es einen KI-Schmetterling, der ist vorher schon beworben worden. Alle wollten dann ein Bild mit diesem KI-Schmetterling, wollten den austesten. Und so wird das Ganze jetzt für die Leute visueller gestaltet, weil du dir das halt einfach auch besser einprägen kannst, weil eine Marke kommt halt neben ihren Werten auch über ihre Visuals.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, während du gesprochen hast. Die Light and Building, wo wir uns treffen könnten, weil für mich ist es ja ein Heimspiel, ist vom 8. bis 13. März. Jetzt bin ich aber in dem Moment, wo die Light and Building ist, auf der CRM und E-Mail Innovations World in München. Wir treffen uns gar nicht.
Ah, ja, dann
Das
muss ich
wusste ich
mich wohl
vorher auch
mit den
nicht.
anderen 40.000 Menschen da treffen, die dort
Das tut mir
unterwegs
sehr
sind.
leid.
Ja.
Das tut mir sehr leid. Aber das ist so, wie du sagst. Also mittlerweile ist es weg von dem, was du gesagt hast. Also von dem ganz normalen, ich sag mal, Masse hin auf Klasse. Und ich muss jetzt was zeigen und die Leute müssen zu mir auf den Stand und ich mache da eine Weltpremiere. Ich bewerbe das im Vorfeld. Da kommt jetzt wie dieser KI-Schmetterling oder whatever. Ja. Und dann ziehst du die Leute quasi in den Bann. Also du willst diese Experience bieten. Das ist nicht so wie bei Events. Da kommt leere Halle, Star kommt, dann wird da 1,5 Stunden getrellert und fertig, sondern da wird eine richtige Show geboten. Also Lady Gaga hat man ja gesehen, die hat ja eine richtige Show abgezogen was waren das, Berlin. Taylor Swift hat schon vor 10 Jahren eine Show abgezogen in Köln, da war ich lustigerweise auch gewesen. Nein, ich höre kein Taylor Swift, ich wurde dazu gezwungen. Aber war trotzdem eine sehr, sehr schöne Show. Da gab es auch damals diese Armbändchen. Ich habe jetzt hier nur den Schlüsselarmband von meinem
Die
Büro,
dann
aber
leuchten.
diese Leuchtdinger, wo du mit, was waren das, Infrarot oder irgendwas, egal wo du bist, da konntest du dann, wurde es dann so entsprechend
Das
bebimmelt.
macht ja Coldplay in Perfektion, dass sie ja wirklich ihre ganze Bühnenshow dann praktisch über diese Lichter ausspielen und ja auch Teile tatsächlich von ihrem für die von dem Strom, den sie benötigen, von der Energie, die sie benötigen, ja über die Fans erzeugen lassen. Das heißt, sie haben ja einen Boden, wo man mit Tanzen und Hüpfen Energie erzeugt und das sie dann am nächsten Tag für die Produktion, eben für das Betreiben von Licht, von sonst was eben nutzen und sind jetzt bei ungefähr, ich glaube, 60% Nachhaltigkeit bei ihren Tourneen, was für eine Konzerttournee extrem toll ist und deswegen spielen die auch bewusst öfter an einem Ort und eben auch das Thema Nachhaltigkeit ist auch im B2B-Marketing und auch beim Messen gekommen, um zu bleiben, weil das in der Zwischenzeit wirklich für Haltung steht. Und Haltung ist wiederum ein vertrauensförderndes Element und spielt damit auf die Glaubwürdigkeit auch von der Marke ein. Das heißt, du kannst heutzutage nicht mehr sagen, Nachhaltigkeit ist nice to have, sondern es ist wirklich einfach genau wie das Thema KI, um auch ein anderes Thema zu nennen, was auch für Events sehr wichtig ist. Es ist einfach gekommen, um zu bleiben. Und es sollte auch verankert sein in dem Denken, auch schon in der Vorbereitung von Veranstaltungen. Wenn wir zum Beispiel unseren, kennst du ja, Tag der Industriekommunikation machen, ist eine wunderbare Location, die nutzt ihr ja mit Iva Lorsch auch für eine Veranstaltung. Dann ist es aber trotzdem vorher im Vorfeld wichtig zu schauen, wie liegen da die Hotels? Brauche ich einen Shuttlebus? Nein, brauchen wir nicht. Es können alle mehr oder weniger gut laufen, je nachdem, welches Hotel sie haben. Die S-Bahn ist in Reichweite. Wir haben einen Caterer, der hat einen grünen Michelin-Stern und so weiter und so fort. Und da ist es einfach wichtig, sowohl für das Thema KI, auch wie für das Thema Nachhaltigkeit, dass eben die Konzeption und die Planung schon mit einzuberechnen, weil dann kannst du auch wirklich die gesamte Vielfalt nutzen und hast am Ende einen Event, der nicht weniger ist, weil du denkst, du schränkst dich ein durch das Thema Nachhaltigkeit und auch nicht teurer, sondern nein, es ist oft sogar preisgünstiger, weil dir andere Alternativen einfallen, die dir vielleicht sonst gar nicht eingefallen werden. Und es ist vor allem halt auch glaubwürdiger und authentischer.
Ich habe es auch gesehen. Ich meine, wir waren ja zusammen. Du warst ja leider nicht da. Wir waren auf der Bauma, weltgrößte Messe, habe ich dann auch festgestellt, als ich da war in München. Meine Schuhe und meine Füße haben es mir dann abends gedankt. Aber da war das Thema Nachhaltigkeit auch riesengroß. Ja, egal, bei diesen riesengroßen Maschinen, ein Reifen, was fünfmal so hoch ist wie ich, aber da wird auch aufs Thema Nachhaltigkeit gesetzt, auf das Thema Recycling gesetzt, auf das Thema, wie kann ich denn aus Altem was Neues machen? Wie kann ich den Strom erzeugen? Was mache ich? Was tue ich? Elektrofahrzeuge mittlerweile, nicht mehr nur dieselbetrieben, sondern richtig auf Elektro gegangen, auch bei den großen, schweren Maschinen. Also das ist ein sowohl mit der Zeit gehen, als auch wirklich Haltung zeigen, Nachhaltigkeit zeigen, aber auch Nachhaltigkeit irgendwie erlebbar machen. Es ist nicht nur der grüne Bambusstrauch, der dann irgendwo quer über den Stand hängt, sondern es ist eigentlich sehr viel mehr, was dahinter steckt. Das aber auch, was du gesagt hast, das Ganze erlebbar machen oder wie du gesagt hast, bei Coldplay, du hast eine Bodenplatte. Das habe ich nur mal bei so ein paar TikToks gesehen. In China wird das, glaube ich, getestet auf Bürgersteigen, wo dann das so nach unten geht und wird dann Strom erzeugt über eine Spule. Aber allein das, das ist ja, also denk das mal weiter.
Ja, und es
Ja, da
ist
kannst
wirklich
du.
so, es braucht dazu schon Mut und du musst es aber halt einfach mal machen. Also das ist wirklich so die Sache. Das war auch, ich durfte bei den Olympischen Spielen in Paris sein und die haben ja überall zum Beispiel die Leute aufgerufen, dass sie Trinkflaschen mitbringen, die dann auch mit Wasser befüllbar gemacht worden sind, um eben einfach die Plastikflaschen einzuschränken. Und es ist super, super gut angenommen worden von den Leuten, aber da war halt auch ein Kommunikationskonzept dahinter gestanden. Und das ist halt ganz klar, wenn du sowas machst wie das Thema Nachhaltigkeit oder egal was für ein Thema du machst, du musst halt in die Kommunikation investieren. Gerade heutzutage, wo ja die normalen Suchmaschinen immer mehr von ChatGPT und Co. Du suchst ja nicht mal, du fragst ja. Und dieses andere Suchverhalten führt ja auch zu anderen Ergebnissen. Und da ist es halt auch ganz wichtig, dass du wieder in richtig gute PR und richtige gute Kommunikation investierst, weil nur dann wirst du gefunden. Und es muss halt alles auf deine Marke einzahlen. Also es muss weg von diesen ganzen Insellösungen, auch bei der Messe. Du kannst nicht einfach sagen, so wie früher, ich mache mal einen Stand auf der Hannover Messe aus. Sondern die Hannover Messe, der Stand auf der Hannover Messe oder egal auf welcher Messe, auf der SMM, auf der Bauma, das ist immer so ein, also Bauma ist zum Beispiel so ein typischer Vierjahreszyklus. Da ist der Teil der Messe, diese, ich weiß es jetzt nicht, eine Woche oder 10 Tage relativ lang für so eine Messe, weil die ja auch tatsächlich einen Public-Bereich hat. Also am Wochenende dürfen ja dann auch normale, reguläre Besucher außerhalb der Fachbesucher dazu. Die ist praktisch der Highlight. Auf die wird viel ausgerichtet, zum Beispiel neue Produkte oder wie du gesagt hast, das Thema Nachhaltigkeit. Aber sie ist nicht mehr Einzelzweck, sondern sie ist in eine Kampagne integriert und wird natürlich auch flankiert von anderen Maßnahmen, die dann eben auf das einzahlen, wo eben dann die Leute auch so, wie ich vorher schon gesagt habe, wie so im Art Countdown, so wie ein bisschen Weihnachten ist ja nicht so lange her, da können wir uns wahrscheinlich alle noch daran erinnern, man sich freut, wenn das Glöckchen klingelt und wenn man zum ersten Mal als Kind den geschmückten Weihnachtsbaum sieht und natürlich die Geschenke nicht zu vergessen. Und so ist es so ungefähr. Würde man mal sagen, sowas wie die Bauma oder andere Weltleitmessen ist ein bisschen wie Weihnachten.
Also meine schönste Messe im Übrigen ist die Buchmesse in Frankfurt nach wie vor, ja. Voll wie Sau, Gottes Willen. Aber immer noch die schönste Messe. Ich meine, sie müssen da ein bisschen was machen. Sie tun auch schon viel im Thema Nachhaltigkeit mittlerweile. Sie haben so ein bisschen am Ticketsystem rumgeschraubt. Sie haben so ein bisschen auch bei der Hallenbelegung rumgeschraubt. Sie haben auch bei der Kommunikation ein bisschen was geschraubt. Sie gehen auch ein bisschen aufs Influencer-Marketing, auf die ganzen Booktoker. Also haben ja TikTok mitgenommen, schon vor 2, 3 Jahren. Wir machen da jetzt viel TikTok-Booktok-Halls und Booktok-Leserpreise und so weiter, wo logischerweise Sebastian Fitzek immer gewinnt, weil er ist halt nun mal einer der bekanntesten. Aber das ist halt trotzdem irgendwas, irgend so was, dieses Erlebnis, was du da mittlerweile auch geboten bekommst mit diesen ganzen Dark-Romance-Romanen. Die haben ja jetzt eine eigene Halle aufgemacht, wo der Lux stand und so weiter war. Wo auch dann die ganzen Autoren kamen, aber auch verkleidet die Leute kamen. Das war ja so ein bisschen Comic-Con schon bald. Da ist das Erlebnis halt entsprechend da. Ja, die Tickets sind ein bisschen teurer geworden, alright, aber das Erlebnis ist dafür auch viel mehr geworden. Und ich glaube auch, dass da mittlerweile die Reise hingeht. Ich meine, Bücher ist noch ein bisschen ein alteingesessenes, aber immer noch sehr ehrwürdiges Medium. Ich lese lieber gerne Bücher als E-Books. Aber wenn wir das mal auf wirklich B2B nochmal beschränken, ich meine, wir waren auf der Light and Building zusammen, wir waren auf der Bauma zusammen. Wir waren auch noch auf der einen oder anderen Messe zusammen. Bin noch mal alleine über ein paar Messen getingelt, war auf der Stuttgart-Messe und so weiter. Der Tenor ist eigentlich echt immer da. Es ist nicht mehr nur das Momentum, also Messe fertig, sondern du machst davor die Kommunikation, machst eine Kampagne, dann gipfelt die Kampagne in der Messe, also auf der Messe, und dann machst du aber auch noch Kommunikation danach entsprechend.
Ja, und
Vielleicht sogar hyperpersonalisiert und digitalisiert. Also wenn der Mensch vom Stand geht und der Messebetreiber sag ich schon, der Standbetreiber, die Daten hat, dass innerhalb von, I don't know, 2, 3 Minuten die E-Mail rausgeht zu dem Menschen, der gerade den Stand verlässt mit, hey, schön, dass du da warst. Hier sind übrigens die Sachen, über die wir gesprochen haben. Buch dir gerne mal einen weiterführenden Termin rein oder informier dich gerne. Hier ist unser YouTube-Kanal, hier ist unser Instagram, I don't know. Das wird jetzt so gemacht. Das wurde ja damals nie so gemacht. Da war ja nur Messe fertig.
ja, du hattest halt einen schweren Messekatalog, den du dann meistens, bevor du in den Zug gestiegen bist oder ins Auto damals wahrscheinlich noch mehr, wurde vorne abgegeben. Ja, und zum anderen werden natürlich die Messen auch sehr viel mit regionalen Messen, also regionalen kleineren Messen flankiert, wo einfach die Aussteller zu den Kunden gehen, weil das wird natürlich auch erwartet, weil es hat sich auch neben dem Konsumverhalten und neben dem Kommunikationsverhalten, Hyperpersonalisierung ist ja ein ganz, ganz großes Thema. Das wird ja heutzutage überall erwartet. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man als Unternehmen auf diesem Bereich super gut aufgestellt ist und wenn es geht, eine durchgängige Kommunikationsstrategie hat und nicht irgendwo Unterbrechungen, wo es dann wieder, keine Ahnung, wir haben jetzt die Leads super digital erfasst, aber jetzt drucken wir mal notfalls mal den Bogen aus und geben dem wieder irgendeinen, der sie dann abtelefoniert. Also es sind ja noch sehr oft Brüche in diesen Verläufen, die müssen natürlich aufgehoben werden. Und wie gesagt, es ist auch immer wichtiger, dass die Kunden halt sehen, dass auch die Unternehmen zu Ihnen kommen und nicht nur erwarten, dass sie hinfahren, weil sich auch die Reise vollkommen geändert hat. Die Leute, die fahren sehr viel mehr natürlich mit dem Zug. Das heißt, sie kommen auch teilweise etwas später an den Messen an. Die wollen auch oft an demselben Tag wieder abreisen, weil ja, muss man ganz ehrlich sagen, die Hotelzimmer unglaublich teuer geworden sind überall. Also wenn wir uns angucken, letztes Jahr waren wir auf der Demexco, da hat ein relativ bekanntes Budget-Hotel, die mal angefangen haben mit, ich glaube, 59 und 69 Euro Zimmerpreise, 600 verlangt für Zimmer für eine Person. Und deswegen hat sich halt auch die Fahrt geändert. Die Leute fahren gezielter zu messen, die haben Aufträge, die haben KPIs für sich hinterlegt, die können nicht mehr einfach so aus Spaß und Tollerei dahin fahren. Wir haben uns vorher auch über die OMR und über die Demexco mal kurz im Vorgespräch unterhalten. Da ist es das Gleiche. Es fahren nicht mehr 10 Leute zu OMR, sondern es fahren 2 oder 3 hin, die dann dort aber wirkliche Aufträge haben. Und was mir auffällt, was bei allen Messen immer wichtiger wird, sind diese Side-Events. Es ist wirklich so, die Leute dann wirklich abholen, in vielleicht ein markengebrandetes Surrounding einladen, wirklich die Marke auf ganz andere Ebenen feststellen. Okay, Lady Gaga wird da vielleicht dann noch nicht singen, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, die Leute zu entertainen, weil über dieses Entertaining kriegst du einen viel direkteren Bezug zur Marke und sie wird dir wahrscheinlich auf andere Wege mehr verankert, als wenn du einfach bloß so Kunde bist. Wenn du jetzt mal, früher zum Beispiel, sind wir immer mit unseren Künstlern aufs Oktoberfest gegangen. Wir persönlich, Agentur sitzt in München, du hast ja irgendwann mal gedacht, oh nee, bitte nicht nochmal. Aber die fanden das toll. Die waren alle noch nie auf dem Oktoberfest, die haben sich auf diesen Termin gefreut. Und jetzt ist es ja genauso, die Leute, die freuen sich auf diese Einladungen, im Rahmen der Messe. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so wichtig, dass du diese ganzen Standpartys, wenn du auf den großen Messen bist, ob das jetzt die Hannover Messe ist, ob das die InnoTrans ist, egal wer es ist, welche Messen es sind, auf die wir gehen, oder auch die Swissbau, die Messe lebt einfach auch neben der Messe. Und wo es dann einfach auch nicht um das Produkt geht, sondern wo es dann auch ganz andere Gespräche gibt, weil du halt einfach im Endeffekt Age-to-Age unterwegs bist, egal wo du bist. Ich meine, wir unterhalten uns jetzt auch zwar digital, aber ja auch direkt. Und dass andere Leute uns zuhören, das ist so ein Nebeneffekt.
Zumindest on demand. Ich streame das ja gerade nicht live. Also sagst du, und ich meine, das stimmt ja auch, wenn man das Ganze mal so kurz zusammenfassen und herunterbrechen, es geht von Publikum, also von Frontalbeschallung, eigentlich so wirklich in die Community dann rein, weil du unterhältst dich ja dann nicht nur, gerade auch bei den Side-Events oder bei den Abendveranstaltungen, nicht nur rein über das Produkt, über die Dienstleistung oder über, was weiß ich, Support-Themen, sondern du gehst ganz anders mit den Kunden, mit den Partnern etc. pp. Um. Und dieses stärkt, das stärkt die Kundenbindung, das stärkt die Kundenloyalität und es zeigt auch dann dem Kunden oder dem Interessenten oder dem Partner, hey, ich bin Teil dieser Bubble, ich bin Teil der Community. Ja, und das ist halt einfach auch sowas, dieser Dialog, der dann dadurch entsteht, das, was quasi passiert, das ist ja dann wirklich extrem stark, außerhalb der eigentlichen Messe, sondern dann hin bei Side-Events, Pre-Events oder bei kleinen Veranstaltungen, kleinen Events, die du hast, 200-300 Leute, das muss ja nicht immer das OMR oder die Mexico-Feeling sein, mit keine Ahnung wie viel 1000 Menschen da durch die Gegend flanieren, sondern auch gerade bei den kleinen Veranstaltungen kann es ja sein, dass du entsprechend dich mit den Leuten längerfristig und auch tiefergehend unterhalten kannst. Und da entsprechend gehst du dann echt A in den Dialog und B hast dann auch Fürsprecher vielleicht gewonnen und gehst halt in die Community eher rein. Du managst quasi dann als Unternehmen eher eine Community, als du bespielst ein Publikum.
Ja, deswegen gibt es ja auch tatsächlich immer mehr Unternehmen, die zum Beispiel auch auf das Thema Roadshows setzen, die wirklich dann sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg und machen dann eben verschiedene Stops und wie gesagt eben gehen zu den Leuten, besuchen diese Community, pflegen diese Community. Und wenn du das schaffst, dass du dir halt so eine Community aufbaust, ich meine jetzt, ich arbeite jetzt für einen Verband, wir sind ja im Endeffekt eine gelebte Community, die wir auch versuchen mit Inhalten verschiedener Art und Weise zu unterstützen in ihrem Ziel, dann hast du das geschafft. Aber das ist wirklich eine große Arbeit, dass du halt wirklich 365 oder auch teilweise 366 Tage im Jahr eben diese Community pflegst. Dafür gehören dann halt auch Plattformen hin, dafür gehören CRM-Systeme her, damit du halt auch die Kunden durchgängig in deinem Team, also im Unternehmen, siehst. Es geht nicht so wie früher, dass der Vertriebler oder Marketingmensch wusste, der Herr Schmidt, der ist Fan von Eintracht Frankfurt, hat zwei Söhne und isst gerne, keine Ahnung was, Sauerbraten. Naja, aber jetzt als Beispiel. Es müssen halt dieses
Entschuldigung,
Wissen,
Sauerbraten ist halt echt, boah.
Okay, dann, also, was isst du denn gerne?
Frankfurter Schnitzel, logischerweise.
Frankfurter Schnitzel, genau. Und dieses Wissen, diese sogenannten Personas, die ja auch schon seit mehreren Jahren, eigentlich schon seitdem ich denken kann, also seitdem ich schon studiert habe, und das ist ja noch ein bisschen länger her, ist also wirklich vor deiner Geburt gewesen, werden die ja schon durchs Dorf gejagt, diese Sau. In der Zwischenzeit ist es aber wirklich so, dass du dir halt wirklich diese Persona, ist die Grund, sollte die Grundlage von allem sein. Wen habe ich auf meinem Stand oder wen möchte ich auf meinen Stand kriegen oder auch wen möchte ich adressieren? Und davon leite ich dann alle Aktivitäten ab und daraus stricke ich dann die Kampagne eben mit verschiedenen Highlights, wo durchaus eben dann eine Messe oder auch eine Eigenveranstaltung, was auch immer mehr kommt, das Unternehmen, wir waren erst bei Zeiss zum Beispiel, die haben eine riesengroße Veranstaltung in Berlin, unter anderem im Tempodrom in Berlin, da passen, weiß ich jetzt nicht, 3.500 Leute, glaube ich, rein, gemacht, um da ihre Markenwelt und ihre Neuerungen darzustellen. Das heißt, die Unternehmen schaffen sich auch in der Zwischenzeit abseits von den Messen Plattformen, wo sie eben ihre Community einladen und eben ihre Markenwelt präsentieren und eben auf diese andere Ebene, wie du es richtig vorher gerade definiert hast, der Kommunikation zu gehen, wo dann eben etwas entsteht, was unbezahlbar ist, und das ist Vertrauen.
Ja, und ich meine, das nichts anderes machen wir eigentlich auch schon im Podcast, ja, dieses Vertrauen schaffen durch Zuhören, durch sich sehen, sich miteinander sprechen, auch abseits mal dieser ganzen Themen, ich meine, ich drift ja oft genug ab, das ist halt so ein vertrauensbildendes Ding, was wir dann da jetzt zumindest in die Offline-Welt auch heben, wenn du dich natürlich offline auch siehst, das muss nicht immer nur das Webinar sein oder irgendeine so einen digitalen Treff, sondern du gehst halt entweder ins Tempodrom nach Berlin oder du gehst in die Messe München oder du gehst ins Veranstaltungsforum Fürstenfeld, ja, liebe Grüße, Herr Habersetzer, muss ja auch mal gegrüßt werden, der gute Mensch, ja, und da trifft man sich halt und man geht da in den Austausch. Ich meine, du hast ja nicht nur den Tick, den hast du ja vorhin kurz erwähnt, also den Tag der Industriekommunikation, sondern du hast auch den Nick, ja, die Nacht der Industriekommunikation, und nach der Nacht der Industriekommunikation kommst du dann halt in den Nickerchen-Modus, wo du dann halt auch endlich mal schlafen kannst, wenn du dann um 3 Uhr mal fertig bist, ja. Aber bei der Nacht der Industriekommunikation, da hast du wirklich dann dieses Community-Building, du redest über andere Themen, du bist beim Tag, ich meine, ich habe es ja jetzt selber schon zweimal erlebt, du hast natürlich die Frontalbeschallung oder du wirst, wie ich, mundtot gemacht mit irgendwelchen Zaubertricks, ja, wo ich immer noch nicht weiß, wie sie funktionieren, danke dafür. Du gehst in den Pausen natürlich in den Austausch, aber bei der Nacht hast du natürlich A, nicht nur viel mehr Zeit, sondern B, du redest mit den Leuten beim Essen. Und das finde ich persönlich, und das habe ich auch bei der Ivalanche Wiesen gesehen, das habe ich auch bei der Demexco dann gesehen und so weiter und so weiter. Wenn du mit den Leuten beim Essen redest, ist irgendwie was ganz anderes. Komplett. Also banal, wie es klingt, aber das ist wirklich was so derbst anderes, wo du dann aber auch wirklich so ein Community-Feeling dann am Ende auch hast, auch wenn es nur 1:1 oder 1:5 ist. Du hast ein ganz anderes Feeling, du kriegst ganz andere Sachen raus aus den Leuten, wo aber auch vielleicht Ideen entstehen, Formate entstehen, Content entsteht, das ist der helle Wahnsinn.
Ja, aber dafür ist tatsächlich etwas wichtig in der Eventplanung und auch vor allem bei Industriemessen. Du musst Räume schaffen. Ja. Und du Platz schaffen und auch mal den Mut haben, Pausen einzubauen. Also einfach darauf zu setzen, ich meine, das machen ja wenige Events, viele Events hauen die Agenda ganz voll. Du hast vielleicht mal eine halbe Stunde Zeit für Lunch, Manchmal ist auch, gibt es gar keine Lunchpause, sondern du musst sie dir selber nehmen. Man muss den Menschen etwas mehr an die Hand nehmen und eben ihm oder ihr zeigen, wie ist die Customer Journey möglich. Und die Customer Journey muss aber auch Verschnaufspausen, wie du eben gesagt hast, wie so Lunchbreaks beinhalten. Und dafür braucht es aber halt auch Räumlichkeiten. Und da würde ich mich tatsächlich freuen, wenn gerade die großen Messeplätze sich auch mal bei ihr, also bei ihren Messen auch einfach mal den Mut haben. Das hat jetzt tatsächlich die Demexco im vergangenen Jahr unglaublich gut umgesetzt. Das ist wirklich genügend Sitzplätze irgendwo gab. Es gab so Papierhocker, wo du dann eine Steckdose hattest, wo du mal kurz dein Handy aufladen konntest, wo ich zum Beispiel jedes Mal super gut mit anderen Leuten, denen es genauso ging, ins Gespräch gekommen bin und mich dann natürlich ausgetauscht habe und aus einem sogar, darf man sagen, Mitglied vom BVIK geworden ist, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Und das ist das Wichtige, auch auf so auf dem eigenen Messestand. Räume schaffen, wo die Menschen sich begegnen können, weil nur wenn die Menschen sich begegnen können und in Dialog kommen, dann kann auch etwas entstehen, dann kann man sich auch weiterentwickeln. Und das ist eben das, was wir bei diesen Thesen, die unsere Geschäftsführerin, die Ramona Kaden, mit mir zusammen entwickelt hat. Wichtig ist dieser sogenannte Human Touch, dass die Messen nicht mehr reine Verkaufsshow sind und Veranstaltungen nicht einfach nur auf quantitative, Aspekte einzahlen, sondern einfach die Qualität nicht vergessen darf. Und wie du vorher gesagt hast, bei der Bauma, wenn dir die Füße wehtun, vielleicht hättest du dich irgendwo gefreut, wenn es eine Fußmassage gegeben hätte. Man weiß es ja nicht. Manchmal kann man auch einfach so ein bisschen sagen, okay, zwei Stände oder drei Stände verkaufen wir mal nicht, auch wenn wir könnten, sondern wir geben den Platz unserer Community. Und das sollte man ein bisschen mehr. Da sollte man ein bisschen mehr Mut dazu haben. Also da würde ich mich freuen, wenn das die großen Messeplätze dieser Welt noch etwas aktiver aufgreifen würden. Und natürlich ein funktionierendes WLAN wäre sehr schön.
Alter, das WLAN ist echt, aber gut, ich meine, ja, Messe Frankfurt ist auch so ein Beispiel, ja, das WLAN ist da auch immer eine Katastrophe, du kommst zu nix, ja, das ist so langsam wie sonst noch was, aber ich glaube, das ist eher ein anderes Problem, das ist ein strukturelles Problem, weil wo soll das Internet denn herkommen? Ich meine, bei uns heißt es ja in Deutschland, wir haben ein Mobilfunknetz, ne, wenn es überall da wäre, wäre es ja ein Teppich, deswegen, es muss ja Löcher haben, deswegen kriegst du ja auch nirgendwo irgendwas, und wir hinken halt mit dem Glasfaserausbau extrem hinterher. Davon mal abgesehen, ja, du kriegst ja auch keine Geschwindigkeit ans Laufen. Ich weiß gar nicht, ob die Messe Frankfurt mittlerweile Glasfaser hat. Also ich habe es immer noch nicht, bei mir dauert es immer noch, weil es irgendwie ein Fehler ist, zumindest zu Hause. Aber don't
Bei
know.
uns war hier bloß, ich wohne etwas ländlicher, muss man sagen, große Kleinstadt Dillingen an der Donau. Bei uns gab es nur so einen Zettel im Briefkasten, ob man interessiert wäre daran, ja, nein, vielleicht. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Das ist aber jetzt auch schon 1,5 Jahre, 2 Jahre her, dass der Zettel im Briefkasten war. Also das ist dann wieder das mit dem, was ich vorher meinte, Abbruch der Kommunikation. Du füllst etwas aus. Und es passiert halt gar nichts mehr. Und dann, ich hätte mir halt zwischendurch gerne mal so ein Update, so mehr oder weniger, ja, wir prüfen das, oder nein, es kommt doch nicht, oder wir sind dran, oder was auch immer. Weil sobald es halt einen Abbruch der Kommunikation gibt, wird der Mensch unsicher. Und wenn jemand nichts konsumiert, sind es unsichere Menschen. Also, weil sobald der Mensch, das sieht man jetzt bei den Autos, bei PKWs und auch bei den LKWs, sobald die gewisse Unsicherheit im Konsumverhalten eintritt, geht dieses drastisch zurück.
Ich habe das jetzt gelesen, übrigens mal kurz off-topic bei Fahrschulen. Da, die Bundesregierung hat ja gesagt, wir machen mal den Führerschein billiger. Und jetzt ist bei den Fahrschulen, alle Aufträge sind da eingebrochen, weil die Kiddies einfach warten mit ihrem Führerschein, bis denn die Bundesregierung diesen Lappen endlich mal billiger macht. Aber es gibt keine Kommunikation, wann. Also es wurde mal gesagt und dann ist die Kommunikation abgebrochen, jetzt sind sie alle unsicher und jetzt holt keiner oder macht keiner mehr gerade seinen Führerschein. Alle Fahrschulen sind gerade irgendwie am Existenzminimum, weil alle sagen oder alle Schüler sagen oder potenzielle Schüler, ja, ich warte darauf, dass die Bundesregierung endlich mal was sagt, das billiger wird.
Da muss ja auch, hat mir jetzt ein Bekannter erzählt, da muss ja auch diese theoretische Prüfung, die muss so viel schwieriger geworden sein, wie zumindest mal zu meiner Zeit, wo du halt einfach wahrscheinlich so eine Art Schablone drüberlegen konntest und wusstest, Frage 1,
Habe
3
ich auch noch.
richtig, Genau, und dadurch ist natürlich, es sind natürlich auch die Durchfallzahlen sehr, sehr viel höher geworden. Damit ist der Führerschein wirklich super, super teuer. Und das ist ja bei vielen Sachen so. Das ist ja, ich meine, die Industrieunternehmen werden ja auch immer hingehalten. Das heißt, ja, wir machen jetzt das billiger und da kriegt ihr einen Zuschuss und dann passiert aber nichts. Und das heißt, auch da ist es ja, wie willst du die Konjunktur ankurbeln, wenn eben da Unsicherheit besteht? Ich meine, natürlich viele machen immer noch, und was ich erstaunlich finde, wir hatten erst eine Sitzung vom Expertenrat Technologiemarken und da kam es eben zu dem Thema, gibt es überhaupt noch Made in Germany? Ist es überhaupt noch was wert? In der Zwischenzeit ist es ja eher so invented in Germany, weil Made in Germany gibt es kaum mehr, weil irgendwelche Teile werden immer woanders gefertigt. Und dann hat einer von den Professoren, die dort anwesend war, der meinte dann, für ihn ist es eher in der Zwischenzeit so eine Art Gemeinschaftsmarke. Und das hat mich dann tatsächlich inspiriert und ich habe da mal so recherchiert, was es denn für Netzwerke in Deutschland gibt, die tatsächlich sich zusammengetan haben, obwohl sie rein hypothetisch Konkurrenten wären, um eben ihre Stellung im internationalen Kontext zu stärken. Und das werden wir jetzt auch beim Tag der Industriekommunikation tatsächlich am 25. Juni in Fürstenfeldbruck, auch schöne Grüße an Herrn Habersetzer, auf die Bühne bringen. Und zwar sind es die Schaltschrankgestalter.
Was für ein Ding? Schaltschrankgestalter. Wie gestalte ich denn einen Schaltschrank?
Ja, da gibt es eben diese kleinen Firmen wie Rittal oder Phoenix Contact und noch verschiedene mehr, Entschuldigung, die anderen, die ich jetzt vergessen habe, die sich tatsächlich eben zusammengetan haben, die eben Schaltschränke gestalten. Wir werden bei Rittal auch bald eine Veranstaltung haben, Kevin, da bist du dann herzlich eingeladen, da kannst du dir mal angucken, wie man einen Schaltschrank gestaltet.
Ich bin dabei.
Und die haben sich tatsächlich zusammengetan in ihrem Marketing, teilweise auch bei Auftritten. Hatten wir zum Beispiel auch auf der Fachpark in Nürnberg, das Packaging Valley, auch hier schöne Grüße hin. Netzwerk von eben verschiedenen Verpackungsmaschinenhersteller, die auch einen Gemeinschaftsstand gemacht haben. Und da denke ich auch, apropos Community Building, dass man sich dadurch einfach stärkt. Natürlich hat man im Endeffekt dann einen Stand mit seinem Mitbewerber. Aber im internationalen Kontext wird man halt mehr gesehen. Man ist wahrscheinlich ein bisschen lauter, vielleicht ein bisschen durchschlagkräftiger und kann dann natürlich vielleicht auch auf Messe im Ausland gehen, auf die man sonst nicht gehen könnte, indem man halt keine Ahnung, 500 Quadratmeter Stand hat, sondern eben auf diesem sehr schön gestalteten Gemeinschaftsstand eben nur ein 30 Quadratmeter Stand, was dann aber reicht, weil man am Ende des Tages nur eine Anlaufstelle braucht, an die man eben seine Kunden hinlotsen kann und die, wie das halt oft ist, auch bei Shared Offices, eben die anderen Annehmlichkeiten wie Lounge, wie Kaffeebar etc. kann man übergreifend nutzen. Und da ist es, glaube ich, auch so. Ich glaube, wir müssen dieses Community Building nicht nur im Teil der Kunden, sondern auch bei uns selber sehen, und das sehen wir ja sehr viel auch bei unseren Mitgliedern, dass unsere Mitglieder auch wirklich gezielt Partnerschaften untereinander schließen, damit sie sich einfach stärken.
Ich meine, das siehst du auch hier. Die Firma, für die ich arbeite, also für SC Networks, für Evalanche, die sitzt ja an und für sich in Starnberg. Aber mein Kollege Tobias und ich, wir sitzen ja in Frankfurt in einem Coworking Space vom K1 Business Club. Und wenn wir in der Community Area sind, da ist ja alles Menschenmögliche. Ich glaube, hier drüben sitzt Iceland Air, hinter mir sitzt Saxit, wir natürlich Evalanche, dann irgendwo hast du auch noch Vösslauer, also hier Wasser. Und wie sie alle heißen, unten, ich bin ja hier im ersten Stock, unter mir sitzt noch irgendeine Bank. Also keine Parkbank, sondern eine Bank mit Geld hier so, ne? Eine japanische Großbank. Die haben das ganze Erdgeschoss gemietet und so weiter. Schräg gegenüber sitzt noch, ich glaube, kurz mal weg.de. Also du hast schon auch wenn wir unterschiedlich sind, aber natürlich hast du vielleicht irgendwo, was ich jetzt nicht weiß, irgendwo einen Konkurrenten, Mitbewerber, you name it. Aber man schließt sich eben in der Community Area, schließt man sich komplett zusammen. Bei der Kaffeemaschine oder beim Wasserspender oder wenn man sich gerade mal sein Porridge macht oder an der Mikrowelle, wenn man sein Essen macht, etc. pp. Dieses Gefühl oder dieses anders reden, anders sprechen, anders kommunizieren, ist da schon sehr, sehr hoch, gerade bei uns auch im Coworking Spaces. Wahnsinn, was sich da auch für Synergien immer ergeben.
Ja, das siehst du ja auch im IPAI, also in diesem KI-Zentrum in Heilbronn. Dort waren wir auch erst zu Gast und haben dort einen Workshop gemacht, wo es eben auch um diese Zukunftsthemen ging. Und der Dieter Schwarz, Kaufland Lidl, der baut da jetzt ja einen riesengroßen Park, wo es hauptsächlich darum geht, tatsächlich diese Player zusammenzubringen, dass nicht jeder einzeln was entwickelt, also praktisch gegeneinander, sondern miteinander. Weil wir müssen einfach eins, ist ganz klar in Deutschland, wir sind zu langsam geworden, wir sind zu unbeweglich geworden, wir sind irgendwie so ein Schlachtschiff und ums Rum fahren die ganzen Schnellboote und hängen uns ab und wir überlegen uns immer noch, wie wir den dritten Durchschlag von irgendeiner Genehmigung ausfüllen und da müssen wir ganz klar schneller werden und das finde ich schon beeindruckend, wenn man das gesehen hat, der baut jetzt da zum Beispiel da eine Gondel, wo man von der Innenstadt und vom Bahnhof dann in das neue IPA kommen wird. Und da sind auch ganz viele Räumlichkeiten extra darauf hergestellt, dass die Leute eben sich austauschen können, dass sie voneinander und miteinander lernen können. Und dafür sind ja Events eigentlich da, eben mit diesem Thema Human Touch, mit dem Thema Begegnungsstätten. Und wie gesagt, wenn wir da dann noch ein bisschen mehr Mut dazu haben, dort auch eine Kaffeebar einzubauen, wo man was machen kann, also die Leute auch ein bisschen in die Aktion zu bringen und aus der passiven Beschallung heraus, dann glaube ich, dann haben wir einen ganz großen Schritt in die Zukunft von Events und Messen getan.
Jetzt hast du zweimal in den letzten 10 Minuten Human Touch erwähnt und natürlich hast du einmal auch erwähnt die Thesen. Deswegen möchte ich sie auch jetzt mal sagen. Wir haben nämlich erst eine halbe Stunde geschafft, es ohne diesen Begriff These auszukommen. Du hast mir nämlich im Vorfeld 5 Thesen gegeben, von denen wir 3 schon instinktiv behandelt haben. Und zwar war These 1 vom Ereignis zur Experience. Katsching, Haken dran, haben wir. These 2, Community statt Publikum, haben wir jetzt auch schon ausführlich gemacht. These 4 war Nachhaltigkeit als Haltung, haben wir auch. Jetzt kommt noch 3 und 5. Ich gehe mal auf die 3. Events als Content Hub, Bühne für Thought Leadership.
Ja, das spielt ja eigentlich mit dem Community Building zusammen, dass man sich halt im Klaren sein muss. Ich meine, das hast du ja auch gemacht, wenn du unsere Messen begleitet hast bei den Messerundgängen. Wir machen ja immer so diese Guided Tours, dass man dort eben dann auch Content erstellt, den man eben auch über die Messe hinaus nutzen kann. Das heißt, was wir auch beim Tag der Industriekommunikation machen, was ja ihr auch macht mit eurer Evalanche Wiesen, dass man dort Leute ans Mikrofon holt. Wir haben dort mit Corporate Studio einen guten Anbieter, der uns eben dann den Content auferstellt, sodass man eben nutzen kann. Und man muss natürlich auch immer den Kreis denken, weil nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Übrigens ist am 25. Juni auch ein Deutschlandspiel, möchte ich kurz dazu sagen. Fällt mir gerade ein. Gott sei Dank fängt es erst um 22 Uhr an, sodass der Tick damit nicht tangiert ist.
Ja, aber der Nick, stellst du dann wenigstens einen Beamer auf oder so?
Die spielen, glaube ich, gegen, weiß ich nicht, Papua-Neuguinea oder sonst irgendwas.
Ja, keine Ahnung. Mir aus, aber deswegen kannst du ja trotzdem Public Viewing machen.
Ja, du kannst es ja sponsern, das wäre noch offen. Der Industriekommunikation sucht noch einen Sponsor, kann man gerne machen. Vielleicht finden wir ja, können wir ja mit der Telekom sprechen, weil unser Moderator vom TIC, geht ja tatsächlich fremd dieses Jahr, indem er in USA und Kanada sein wird und dort eben die Deutschlandspiele unter anderem mit Thomas Müller und Mats Hummels kommentieren wird und also da der Host sein wird. Und stimmt ja, eigentlich könnte man theoretisch mal Telekom fragen, ob sie unsere Abendveranstaltung inklusive Public Viewing sponsern wollen.
Ja, siehst du, wenigstens das so als Kompensation.
Genau, und was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass man den Tag selber immer so strukturieren sollte, und da ist man wieder beim Thema Konzeption und Planung, dass man dort eben Inhalte aufnimmt, die man dann nutzen kann, die man zum Beispiel fürs Thema schön, dass Sie da waren, hier ist sofort, mehr oder weniger noch bevor Sie weg sind, Ihre Bildergalerie oder eine Zusammenfassung oder eine digitale Plattform, wo man sich alles nochmal anschauen kann oder wie auch immer und das dann auch gleich wieder für die Bewerbung von der nächsten Veranstaltung zu machen, weil was die Leute lieben, ist tatsächlich durchgängige Konzepte, also wirklich Konzepte, die jetzt nicht nur einmal da sind, sondern wo sie einfach schon am besten bei dem Tag wissen, wann ist denn der Termin für den nächsten Tag der Industriekommunikation, kann ich auch schon sagen. ist dann der 24. Juni 2027. Auch wieder schöne Grüße an Herrn Habersetzer. Wir haben bis jetzt bis 2030 gebucht. Das müssen wir mal verlängern,
Oh.
glaube ich.
Okay. Ich meine, du kannst auch das als Content Hub, ich meine, ich habe es selber erlebt, weil ich bin ja der Host da jetzt auch schon zweimal gewesen. Kann da auch von der eigenen Erfahrung sprechen. Es tangiert auch so ein bisschen, also wir greifen jetzt so ein bisschen die Themen auf. Es ging von Ereignis zu Experience. Ich meine, du hast mich zweimal mundtot gemacht, dankenswerterweise, ja, in den letzten zwei
Nicht
Jahren.
ich, nicht ich, die Closing Speaker.
Ja, die Speaker, weil der eine mit seinen Kartentricks und der andere mit seinen Gedankenlesen. Danke dafür. Mal gucken, was du dir dann dieses Jahr einfallen lässt. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Weil das war, also mich mundtot zu machen, ist schwierig. Danke dafür. Aber man hat auch gesehen, dass es die Community so ein bisschen abholt, weil wir sind so in den Dialog gegangen und mittlerweile kenne ich die Leute alle, die da auch auf der großen Bühne waren. Das ist unfassbar. Ja? Also das greift alles so ein bisschen ineinander. Und dieser verlängerte Arm, ich meine, wir haben die Videos produziert, das kam ja dann auch noch, ne? Man hat noch die ganzen anderen Videos gehabt. Wenn wir beim Messerundgang waren, habe ich die Videos dann geschnitten, habe ein großes YouTube-Video gemacht. Man kann die aber auch natürlich einzeln schneiden und man hätte da noch ein bisschen mehr gehabt. Aber ich fand diese großen Filme, die ich da dann gemacht habe, die gingen ja irgendwie knapp eine Stunde oder das eine ging sogar 90 Minuten. Super, ja, wenn mal wieder nichts im Fernsehen kommt, ja. Netflix ist durchgeguckt, dann guckst du dir halt mal das an. Ja, geht 90 Minuten, vielleicht ist manchmal eine Werbung drin. Ich weiß nicht, was YouTube da manchmal tut, aber hey, komm, ja. Also da hat man schon schöne Sachen.
Ja,
Als
da muss,
Abschluss der Thesen, ja.
wie genau, man muss halt einfach darauf achten, dass man halt wirklich dieses Content-Ökosystem eben auch nimmt, um eben, weil du vorher gesagt hast, Thought Leader, sich selber, das Unternehmen halt darzustellen als eben Taktgeber und Trendsetter in dem Bereich, in dem man eben tätig ist. Und da ist es ganz wichtig, dass man halt in dieser, also in diesem Jahresrhythmus denkt. Also wir denken zum Beispiel beim BVEK von Tick zu Tick. Also das ist unser Redaktionsplan. Also der startet mit dem Tag der Industriekommunikation und geht bis zum Tag der Industriekommunikation und wird dann halt mit verschiedenen Trendpublikationen, demnächst das Trendbarometer, im März das Trendpaper, also vervollständigt, um eben darzustellen, dass wir natürlich als Verband dank unserer Community eben Trendsetter fürs B2B-Marketing sind. Und so sollte das halt jeder sehen, dass er sich das halt von Anfang an überlegt, wie man diesen Content dann halt auch ausspielt, eben wieder mit dem Thema Hyperpersonalisierung, was du ja vorher auch erwähnt hast, weil die Leute wollen nicht, sehr geehrte Damen und Herren, sondern die wollen, hallo Frau Pollock.
Genau, mindestens mal das.
Und richtig geschrieben, wenn es geht.
Ja, das ist bei mir aber auch ein Problem immer mal wieder. Ich war 4 Monate lang im öffentlichen Dienst das Gründing. Da haben sie das Bild vergessen. Egal. Kommen wir aber mal im Zuge der Zeit, wenn ich schon mal so gucke, zur letzten These und zwar KI als Regietool. Natürlich kommen wir an die künstliche Intelligenz nicht vorbei. Ja, machen wir uns nichts vor. Ja, mein bester Kumpel kotzt schon im Strahl, wenn er jedes Mal beim Podcast hört, wenn ich irgendwie mit der KI komme. Aber es ist halt nun mal so, die künstliche Intelligenz ist halt einfach nicht wegzudenken. Und die verändert natürlich auch die komplette Eventriege.
Ja, wobei das ja, wir hatten es ja vorher schon so ein bisschen angesprochen, dass eben für mich KI und Nachhaltigkeit tatsächlich was ist, was man einfach mitdenken sollte. Sowohl, also einfach bei der Konzeption und bei der Suche nach der Location etc. schon mitdenken sollte. Und für mich ist es ganz klar, die KI darf einfach gerade im Eventbereich nicht den Menschen ersetzen, aber ist ein wunderbarer Sparringspartner. Also
Das ist
diese
er.
Ganzen Ablaufpläne, die ich früher in stundenlanger Zeitaufwendung selbst geschrieben habe, die macht jetzt halt alle die KI. Es ist aber natürlich halt so, da muss man sich auch selber, man muss natürlich die KI auch bedienen können und auch KI-Agenten wird man bedienen können müssen. Aber es ist halt wirklich schön, es sitzt da halt einem irgendwie einer auf der Schulter oder auch gegenüber und man kann sich damit austauschen. Es ist halt wirklich, man kann verschiedene Sachen ausprobieren in einer unglaublichen Geschwindigkeit, was man früher nie gemacht hätte, weil man die Zeit dazu gar nicht hatte. Ich sehe es einfach als eine wirklich tolle Möglichkeit, Zeit zu sparen, die man selber wieder für kreative Prozesse sich nehmen kann. Und was ich ganz toll finde, ist, ich kann mir sehr viel mehr Zeit auch für das Team nehmen. Das heißt, das Team kriegt ganz andere Ablaufpläne, wie Jeder kriegt seinen persönlichen. Damit kommt jeder besser vorbereitet und damit auch ruhiger auf die Veranstaltung, weiß eher, was ihn, was sie erwartet. Und dafür kann man KI perfekt nutzen und das wird auch immer noch besser werden. Aber wie gesagt, ich würde jetzt keine KI ganz alleine meine Agenda schreiben lassen. Also die Agenda und auch die Suche nach Referenten und Speakern, das mache ich schon lieber noch selber, aber als so eine Art, wie gesagt, Sparringspartner, Ideengeber ist es sensationell. Und da ist sicherlich die Entwicklung ja so dynamisch, dass wir noch nicht wissen, was uns da im Juni erwartet. Wir hatten erst vor kurzem einen Call mit einem von unseren Referenten. Und da haben wir dann auch gesagt, wir machen halt jetzt mal einen Titel und eine kurze Anteaser des Vortrags, weil er wird den Vortrag noch nicht ausarbeiten können, weil er ja nicht weiß, was bis dahin passieren wird.
Das weißt du nicht. Wir sehen das, Tobias Eichelpasch und ich, wir sehen das, wenn wir mit Neuroflash beispielsweise arbeiten. Ja? Die haben das ja auch schon wieder von Kopf auf die Füße und wieder zurückgestellt, weil sie jetzt nicht mehr nur ChatGPT einbinden, sondern auch Claude und Mistral und Gemini und bla. Und auf einmal kommt Gemini 3.1 und jetzt kommt Gemini 3.2 und jetzt kommt ChatGPT 5.2 und dann kommt das neueste Sora 2 und dann kommt Suno und. Also da kommt ja immer mehr und gerade im kreativen Prozess, ich hatte mal einen Podcast mit Jenny Habermehl, liebe Grüße, wenn du es hörst, oder auch mit dem Hendrik Unger, auch hier liebe Grüße. Du kannst dir KI mittlerweile auch sagen, wenn du kreativ werden möchtest und brauchst einen Sparringspartner, agiere bitte mit dem, wie hat das genannt, der Hendrik, ich glaube, Fünf-Hüte-Prinzip oder Sechs-Hüte-Prinzip oder nimm eine Kreativitätstechnik, das habe ich mit Jenny besprochen, da haben wir mal so ganz verrückte Kreativitätstechniken gemacht. Da habe ich mich totgelacht, ja, bei der Aufzeichnung, weil da einfach ein paar Sachen rauskamen, an die denkt der Otto-Normalmensch nicht. Ich meine, die KI hat das Wissen von vielen. Das war dann halt auch schon wirklich cool. Und dafür als Sparringspartner, dafür kann man es wirklich nehmen. Aber so ersetzen mit Agenda schreiben oder schreib mir einen Ablaufplan oder so und ich vertraue drauf, besser nicht.
Ja, es gibt da super tolle Techniken, die du damit natürlich umsetzen kannst. Und was halt schön ist, ist, dass dann einfach diese Ideen, die auch präsentiert werden, wo du selber gar nicht sagen würdest, ach ja, ich könnte es jetzt ja theoretisch mal, zum Beispiel Worst-Case-Szenario, hat man mal bei einer Veranstaltung, dass du einfach genau das Schlimmste darstellen solltest und dann praktisch das Gegenteil machen. Das kannst du mit ChatGPT super machen. Also der kann dir die oder auch mit egal wem Neuroflash, schöne Grüße auch nach Hamburg. Ganz wirklich ganz, ganz tolle Firma, hat man auch erst einen total tollen Impulsvortrag und hoffen auch, dass wir sie demnächst in der Community begrüßen dürfen. Deswegen nochmal schöne Grüße nach Hamburg.
Ich geb's weiter, Hendrik, wenn du es hörst.
Genau, nee, und da ist es tatsächlich einfach wirklich ganz toll, dass du dich so ein bisschen den Gamification-Effekt tatsächlich durch
Genau.
KI und das Kind in dir wieder ein bisschen raussuchen kannst, indem du dann halt einfach wirklich da ein bisschen damit spielen kannst. Und einer von unseren Vorständen, Jens Fleischer von Medienformer, auch schöne Grüße in diesem Fall, falls du es hörst, lieber Jens, hat mal gesagt, klebt euch doch einfach ein Post-it an Laptop, wo drauf steht KI. Damit man einfach dran denkt, beim täglichen Doing, wo kann ich es denn einsetzen? Wo kann es mir das Leben erleichtern? Wie gesagt, nicht das eigene Gehirn damit ersetzen, aber wirklich einfach als Sparringspartner nutzen, um sich selber einfach mehr Freiraum für die Sachen zu geben, die man halt als Mensch einfach macht, wie kreative Prozesse und auch intelligente Prozesse, weil wie gesagt, das I steht ja einfach nicht für Intelligenz, zumindest jetzt momentan noch nicht in der KI. Und da sollte man wirklich wahrscheinlich, wie meinte das erst einer, auf die Human Intelligence setzen. Also wenn KI HI trifft, ich glaube, dann ist es super. Wobei, da müsste man eigentlich sagen, wenn AI HI trifft.
Ganz schön viele Eier.
Ja, viele Eier. Ostern ist ja auch schon bald.
Oh Gott. So, dann kommen wir mal im Zuge der Zeit zur Abschlussfrage. Ich will ein paar Sachen kurz vorwegnehmen. Ich gehe stark davon aus, liebe Michaela, das wird nicht die erste und einzige Folge gewesen sein, sondern wir werden bestimmt noch eine zweite, eine dritte Folge machen und eine Sonderfolge zum Trendbarometer. Du hast ganz kurz mal angerissen, machen wir garantiert auch noch, Komma oder Fragezeichen.
Wir machen gerne alles, zu dem du uns einlädst, lieber Kevin, Tanja, Ramona, ich, wie wir alle heißen. Wir kommen immer super gern zu dir, weil du einfach wunderbar Wissen mit Humor und Leichtigkeit verbindest.
Ich hätte jetzt einfach nur mit einem Ja gerechnet, aber danke. Dankeschön. Oioioi. So, Abschlussfrage. Seit 91 bist du im Messebusiness. Also jetzt mittlerweile seit, lass mal rechnen, 35
Zehn Jahren.
Jahren. Seit 10 Jahren. 35 Jahren. 35? 2001, 2012. Ja, glaub schon. Ich wollte schon 25 sagen, aber nee, es kommen noch 10 Jahre drauf. Krass, ne? Wir sind näher an 2050 als an 2000. Gottes Willen, ich werde alt. Was war der lustigste Fehler, der dir in deiner Messekarriere bisher passiert ist?
Also das war tatsächlich nicht in der Messekarriere, sondern das war in der, war noch im Konzertbereich. Das war tatsächlich, dass wir alle mal im falschen Halle standen. Weil
Oh.
wir standen in Halle im Osten der Republik und damals war aber ganz neu das Tennisstadion in Halle Westfalen eröffnet und das, die Produktion und alles stand aber inklusive uns vom Team. Sollte ein Joe Cocker-Konzert stattfinden, in Halle an der Saale statt in Halle in Ostwestfalen. Und das war dann ein bisschen ungünstig, weil man hat es nicht so schnell von A nach B geschafft. Deswegen, ich gebe allen den Tipp, immer genau gucken, wo die Veranstaltung stattfindet. Das war tatsächlich dann im Nachgang aber sehr, sehr lustig, weil wir uns dann in diese leere Eissporthalle reingesetzt haben. Und ja, die Veranstaltung muss natürlich verschoben werden. Aber man muss am Ende des Tages alles irgendwo mit Humor nehmen. Weil wenn man sich selber nicht so ernst nimmt, ist als Eventmanager tatsächlich ein bisschen einfacher das Leben.
Du, da gebe ich dir mal zwei Anekdoten einfach mal auch zum Lachen. Sowas Ähnliches habe ich auch erlebt, allerdings nicht mit einer Veranstaltung in dem Sinne, mit einem Konzert, sondern eher mit einem Trauerfall. Meine Frau und ich, wir wollten zu einer Beerdigung und waren auf dem falschen Friedhof. Okay. Wir sind einfach mal auf den falschen Friedhof gefahren und haben dann angerufen, wo seid ihr denn alle? Ja, wir sind auf dem Friedhof. Ja, wir auch. Ja, wir sind in der Trauerhalle. Ja, wir auch, aber hier ist keiner. Bis wir dann festgestellt haben, okay, wir waren einfach auf dem falschen Friedhof. Und bei dem anderen, es war Silvester, keine Ahnung, 12 Jahre her oder so, Kumpel und ich, und also wir waren so eine Dreierklicke, Julia, Matthias und ich, und wir waren in der Sauna. Sie hat da sowas, Julia hat irgendwie sowas gewonnen und wir waren da irgendwie, über Silvester waren wir in irgendeinem Wellness-Hotel und wir wollten in die Sauna und Julia hat gesagt, sie kommt gleich nach. Und Matthias und ich, wir sind schon mal vorgegangen, es war so eine Dampfsauna, da war aber ganz wenig bis gar kein Dampf und es wurde auch irgendwann kalt, aber wir sitzen da drin und wir sitzen und wir sitzen und wir denken so, was ist denn hier überhaupt los, ja? Es wird auf einmal so frisch etc. pp. Und dann kam Julia durch die Tür, was macht ihr denn da? Und wir so, ja, wir warten eigentlich auf dich. Ja, aber seht ihr nicht, dass die aus ist? Also, es kann auch mal sowas passieren, ja. Ja, sie wurde dann
Aber das sind wir bei
angestellt.
der Kommunikation.
Ja, das jetzt hat irgendwie alles mit Kommunikation zu tun. Ne? Auch Halle an der Saale und Halle Ostwestfalen.
Ja.
Das ist alles irgendwie,
Aber
weil
es
wir haben
war
das
halt
letzte Jahr.
einfach so, da waren wir immer, das haben wir immer so gemacht. Auf den
Ja.
Touren war das immer so, weil es war vorher noch nie ein Konzert von uns in Halle Ostwestfalen. Deswegen, das war ganz klar, da steht Halle, Halle auf dem Ablaufplan. Da fährt man natürlich zur Eissporthalle nach Halle an der Saale und nicht wohin, was man nicht kennt. Und das ist wirklich das, ab und zu gerne mal Überraschungsmomentum einbauen auf Events oder auch auf Messen, aber an der Kommunikation arbeiten, weil nichts ist schlimmer, wenn dann, keine Ahnung, keiner da ist oder die Leute zu sehr überrascht sind. Ja, immer da auch ein bisschen auf die Personas achten, weil manche Leute steigen nicht so gern auf die Tische und setzen sich ein selbstgebasteltes Papierhütchen auf.
Das war eigentlich das perfekte Schlusswort. Liebe Michaela, vielen lieben Dank, dass wir heute über, ich nenne es mal komplett, Human Touch, Messe- und Eventbegegnung neu gedacht gesprochen haben. Danke, danke, danke.
Gern geschehen.
an meine Hörerinnen und Hörer und an meine Zuschauer. Was sagt ihr denn zu dem Thema? Ja, wie steht ihr denn dazu? Human Touch in der Messe und in der Eventbranche? Also begegnen wir uns da alle neu? Denken wir es neu? Müssen wir es neu denken? Oder sagt ihr, nee, mir langt eigentlich die Frontalbeschallung und ich bin lieber Publikum als Community? Schreibt doch mal gern eure Meinung dieser Folge in die Kommentare auf LinkedIn, auf Spotify, auf YouTube in die Kommentarspalte oder schreibt mir eine Mail unter kevin@kevinalleinemarketing.de. Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.